Gibt es an der Krankheit Gicht etwas Schönes? Weiß ich nicht. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, also man kann ganz gut mit Gicht reimen, aber ansonsten ist es, glaube ich, nicht so was Angenehmes.
Naja, also ich meine, Gicht ist die Krankheit der Könige. Das ist doch schon mal was.
Ich dachte, die Krankheit der Könige ist irgendwie Gendefekte, Bluter sein und solche Geschichten.
Naja, das eine hängt mit dem anderen ja möglicherweise zusammen, weil Gicht ja durchaus genetisch vererbt wird. Also genetisch vererbt ist jetzt etwas doppelt gemoppelt, wie wir sagen würden, im Ruhrgebiet. Aber
wie ein weißer Schimmel.
Ja, wie ein weißer Schimmel. Ja. Aber Gicht galt als Krankheit der Könige oder Krankheit der Reichen. Also es war eine beneidenswerte Krankheit, weil die musste man sich erstmal leisten können.
Also das Einzige, was ich über Gicht weiß, ist, dass ein Freund von mir mal erzählte, er hätte Gicht und dürfe deshalb weniger Fleisch und Wurstwaren essen. Und dann habe ich gedacht, aha, es kommt von Fleisch und Wurst. Das ist ja interessant. Und ist das die Krankheit der Reichen, weil die sich nur Fleisch und Wurst leisten konnten damals?
Ja, ja, genau. Wirklich? Also ja. Die Ursache der Gicht ist in 99% der Fälle, also die Zahl ist jetzt keine mathematische, sondern eine gefühlte Zahl, aber in 99% der Fälle wird sie ausgelöst durch eine genetische Nierenstörung. Und die besteht eben einfach darin, dass die Niere im Prinzip völlig gesund ist, dass sie aber die Harnsäureausscheidung nicht ausreichend leistet. Aha. Dass also die Harnsäureausscheidung deutlich reduziert ist und dadurch staut sich eben Harnsäure an.
Also eigentlich eher eine Eigenheit der Niere. Das ist nicht so, dass die Leute eine Dialyse benötigen oder so, sondern die Niere denkt einfach, ach, ich müsse nur so und so viel Harnsäure ausscheiden. Eigentlich wissen wir, das reicht gar nicht.
Genau. Unsere Nieren sind einfach klüger und wissen, wie viel sie ausscheiden müssen. Und in diesem Fall ist es so, dass tatsächlich die Niere zu wenig Harnsäure ausscheidet. Und das kannst du jetzt natürlich kompensieren. Also wenn du jetzt diesen Defekt hast und du isst viele Dinge, die zu viel Harnsäure führen, dann hast du ein Problem. Und das sind dann eben genau die leckeren Dinge, die du eigentlich gerne isst. Fleisch, Meeresfrüchte, Alkohol, Bier vor allen Dingen. Warte mal, was steht noch auf der Liste? Kieler Sprotten. Tragisch, ganz tragisch.
Magst du Kieler Sprotten?
Magst du Kieler Sprotten nicht?
Ich weiß gar nicht, ob ich Kieler Sprotten je probiert habe. Die sehen nicht lecker aus.
Ich bin zum allerersten Mal bei dir etwas befremdet. Das Aussehen entscheidet doch nicht über den Geschmack von etwas. Nein, Kieler Sprotten sind toll.
Nein, aber das Aussehen entscheidet manchmal darüber, ob man Lust hat, es zu probieren. Das würde ich sagen,
das
oder?
Das gilt in vielen Bereichen. Ja, genau. Und in diesem Bereich ist das auch so. Nein, aber es ist wirklich so, diese Dinge, warte mal, was gibt's denn noch? Cola. Cola ist verboten. Also verboten ist immer Quatsch, aber Cola ist ein Problem.
Wegen der Cola-Nuss oder wegen dem Kokain? Ach nee, ist ja nicht mehr drin.
Keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber...
Wie keine Ahnung? Also da hättest du doch nun
Nein. Du musst als Mediziner nicht immer das Prinzip verstehen. Du musst nur die Konsequenzen verstehen.
Es gibt doch immer dieses Gerücht, Cola würde Fleisch auflösen. Dann würde man noch denken, wenn Fleisch blöd ist für Gicht und so, dann ist Cola gut. Also das verstehe ich jetzt alles nicht mehr.
Moment, also diesen Zusammenhang, auf den muss man erstmal kommen, das möchte ich wiederum anerkennen. Aber, also, keine Ahnung, wenig tröstlich ist die Tatsache, dass du zwar kein Bier und keine Cola trinken darfst, aber Milch. Naja, ein bisschen tröstlicher ist schon die Tatsache, dass Kaffee, Tee und Kakao erlaubt sind, weil sie einen anderen Abbauweg haben in irgendeiner Form. Als Mediziner weiß ich nur die Konsequenz. Die Konsequenz ist eben Gicht, Gichtattacke, dann reagieren mit entsprechender Diät, weil diesen genetischen Defekt kriegst du ja nicht weg. Und dazu muss ich ja nicht genau wissen, warum das so ist. Ich habe eine Liste und die kriegen da die Patienten und dann ist gut.
Das ist schon mal gut, aber jetzt sage mir, wie sieht denn so eine Gichtattacke aus? Wie fühlt sich's an? Was passiert da im Körper?
Ja, das Interessante bei der Gichtattacke, nee, interessant ist vielleicht der falsche Ausdruck. Also eine Gichtattacke macht sich bemerkbar, indem du plötzlich auftretende, völlig unvorbereitet, ganz plötzlich auftretende, ganz, ganz starke Schmerzen hast. Und zwar in der Regel in der Großzehe, im Großzehengrundgelenk. Und diese Schmerzen werden von allen Betroffenen, also wir Mediziner fragen immer nach der sogenannten visuellen Analogskala, also kurz gesagt, du gibst deinen Schmerzen bitte eine Note zwischen 1 und 10. Das ist natürlich völlig subjektiv, aber als Zahl dann ein wenig reproduzierbarer, als wenn du sagst, ah, ziemlich stark oder ganz stark oder wie auch immer. Und die Leute sagen alle 10. Also die werden nachts wach, weil sie plötzlich irre Schmerzen in der Zehe haben, links oder rechts. Seltener auch in den Fingern oder in anderen Gelenken, aber in der Regel in der Zehe.
Warum in der Zehe ausgerechnet?
Du stellst die falschen Fragen. Das muss doch jetzt bei Folge 385 irgendwann klar sein, dass du einmal...
Nein, ich glaube, ich würde jetzt mich auf den Standpunkt stellen, ich stelle genau die richtigen Fragen. Vielleicht hast du die falschen Antworten, Magnus.
Nee, Moment, in dem Fall habe ich eben keine Antworten. Das macht die Sache ja auch nicht besser. Nee, ich habe nicht die falschen Antworten, ich habe keine. Also es ist manchmal so, dass ich Dinge nicht weiß, die ich wissen könnte. Und häufig ist es auch so, dass ich Dinge nicht weiß, die man nicht weiß. Also die man noch nicht weiß.
Also da müssten doch jetzt tausende Doktoranden, müssten das doch erforschen, weil das ist doch hochspannend, warum die große Zehe, wo wir doch ganz andere irgendwie Extremitäten haben, die sich, der Daumen würde sich ja auch eignen, analog dazu zum Beispiel.
Wir haben viele Gelenke, die sich eignen würden. Ich habe jetzt
auch
die Gelenke
des Körpers. Auch der kleine Zeh ist ähnlich weit weg wie der große Zeh.
Genau.
Und von der Niere.
Völlig korrekt. Fakt ist, es ist die Großzehe. Das wissen wir. Das wissen wir übrigens schon seit Tausenden von Jahren. Also Es gibt viele Beschreibungen der Gicht. Das ist keine neue Krankheit. Das ist keine Zivilisationskrankheit. Wir haben die Gicht schon gefunden in ägyptischen Mumien, die 7000 Jahre alt sind. Aber auch da natürlich nicht bei der Unterschicht, sondern bei der Oberschicht. Man musste sich auch vor 7000 Jahren die Gicht erst einmal leisten können.
Jetzt mal ohne Quatsch, wenn du salopp gesagt 99,+% ein erblicher Defekt daran schuld ist, dann liegt es ja eben trotzdem nur an dieser Kombination. Also wenn du dieses Gen hast, aber du hast nicht die Scheites zu futtern, dann bricht es trotzdem nicht aus.
Genau, das ist eigentlich der Punkt. Und diese Anfälle sind sehr, sehr spektakulär. Der Zeh ist dann gerötet und geschwollen und etwas überwärmt und völlig unbeweglich. Also wenn du da eine kleine Bewegung machst, gehst du die Wände hoch und du hast Schmerzen schon durch eine leichte Seidendecke. Der Zeh muss nur eine Seidendecke sehen, eine ganz leichte, dann kriegst du schon diese Schmerzen. Du kannst gar nichts machen.
Weißt du, was an der Gicht übrigens gut ist? Dass ich sie nicht habe. Und ich wusste aber natürlich durch diesen Freund, von dem ich erzählt habe, von den Beschwerden im Zeh. Und als ich dann Beschwerden im Zeh hatte, habe ich gedacht, ach du Scheiße, ich esse ja auch sehr gerne Fleisch und so. Bestimmt habe ich Gicht. Und dann war ich wahrscheinlich einer der ganz wenigen Menschen, die einfach erleichtert waren, als es hieß, du hast Arthrose im Zeh.
Ja, Moment, einverstanden. Ich dagegen hatte mal einen WG-Partner.
Ja.
Das Lustige ist, das ist ja nun wirklich sehr, sehr lange her. Und spontan jetzt erinnere ich mich auch an seinen vollständigen Namen. Er hieß, nein, sage ich natürlich nicht, aber das Interessante war, der bekam nachts eine Gichtattacke und das war wirklich übel für ihn, ganz übel. Und dann stellte sich halt eben die Frage, Diät, also wirklich Diät, also strenge Diät oder Tabletten. Und das Lustige an ihm war, dass er keine Sekunde zögerte und sich sofort für die Tabletten entschieden hat.
Aha, was kann man denn da für Tabletten nehmen?
Naja, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber die bekanntesten und die ältesten sind Allopurinol. Das senkt den Harnsäurespiegel und das ist ein sehr altes Medikament.
Das ist Macht es diese Senkung mit irgendwelchen Hardcore-Trade-Offs wie Herzstörungen oder?
Nee, macht es ausdrücklich nicht. Außerdem ist es als uraltes Medikament natürlich auch, hat den Vorteil, wir kennen es sehr, sehr gut. Aber das Lustige bei diesem Medikament ist, also es ist furchtbar billig, weil es mittlerweile ist jeder Patentschutz seit Jahrhunderten abgelaufen und es gibt eben billige Nachahmerprodukte und das Original ist eben auch billig, wie auch immer. Das wurde von der Weltgesundheitsorganisation in die Liste der unentbehrlichen Arzneimittel aufgenommen. Und das hat wahrscheinlich zwei Gründe. Das eine ist, dass es eben wirklich diese fiese und sehr schmerzhafte Krankheit lindert oder beendet, also jedenfalls lindert. Und das Zweite ist, es geht nicht nur um die Schmerzen, es geht noch nicht mal primär um die Schmerzen. Also ein hoher Harnsäurespiegel macht einerseits Gelenkveränderungen, also er kratzt an der Gelenkoberfläche, was eben dieses ganz Schmerzhafte macht bei diesen Attacken. Und eben nicht nur in der Zehe, sondern hinterher auch an anderen Bereichen. Aber es zerstört irgendwann auch die Niere. Okay. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil die Ursache des Ganzen liegt ja in der Niere. Aber die Ursache liegt ja nur in einer kleinen Teilfunktion der Niere, nämlich der Harnsäureausscheidung. Und wenn du eben sehr lange dann dadurch hohe Harnsäurespiegel hast, dann zerstört es möglicherweise die Niere als solche.
Aber sag mal, eine Sache haben wir, glaube ich, noch nicht richtig geklärt oder ich habe es noch nicht richtig verstanden, warum da dieser Schmerz im Zeh so abartig groß ist. Also Schmerzen, damit haben Neurologen ja schon zu tun. Da könnte ein bisschen Wissen vorhanden sein, habe ich mir gedacht.
Das ist eine Entzündungsreaktion und die kann man auch durch entsprechende Medikamente akut lindern, die Schmerzen. Hemmende Medikamente lindern. Warum es das so lokal tut, kann ich dir überhaupt nicht erklären.
Aber so normale entzündungshemmende Sachen wie Ibuprofen und so?
Ja, genau.
Ja, okay.
Genau. Also Aspirin bringt in dem Fall erstaunlicherweise nichts, aber Ibuprofen, Diclofenac oder sowas ähnliches aus dieser Gruppe kann man nehmen und das wirkt sehr gut. Das ist eben nur eine Symptombekämpfung, also die Schmerzenbekämpfung. Und dann brauchst du eben etwas Dauerhaftes, um den Harnsäurespiegel runterzuhalten.
Ein unentbehrliches Medikament sozusagen.
Dieses unentbehrliche Medikament. Und das ist, wie gesagt, dann ja auch nicht nur ein Mittel zur Schmerzlinderung, sondern eben wirklich auch zur Nierenrettung. weil ansonsten hast du dann eben einige Jahre später wirklich ein Problem. Die Schmerzen nehmen im Laufe der Zeit sozusagen ab, aber es ist dann eben nicht so, dass die Krankheit besser wäre oder die Harnsäurespiegel niedriger wären, sondern es ist irgendwie so, dass die Gelenke dann so geschädigt sind, dass sie nicht mehr so wehtun oder wie auch immer, aber die Schädigung der Niere nimmt dann eben zu. Die spürst du aber nicht, die tut nicht weh.
Sag mal, was ich aber jetzt interessant finde, ist, wenn man das schon vor Jahrtausenden kannte, wusste man damals auch schon um die Diät oder hat man damals einfach schlecht gedacht, das müssen die Leute aushalten oder hat man versucht, die bösen Geister auszutreiben?
Das weiß ich nicht, aber es gibt ein entzündungshemmendes Gift sozusagen, was man heute nicht mehr nur noch ganz selten nimmt, was man schon damals kannte. Also es taucht auch in ganz, ganz alten Texten, ich glaube sogar in alten Papyri auf. Das war natürlich eine ganz pragmatische, in Anführungsstrichen, Wissenschaft, aber die haben tatsächlich schon gewusst, dass man diese Art von Schmerzen, Klammer auf, Entzündung, das wussten sie natürlich nicht, Klammer zu, durch dieses Medikament, was entzündungshemmend wirkt, was sie auch nicht wussten, tatsächlich lindern kann. Und das ist schon bemerkenswert. Also man ist gezielt gegen diese Krankheit vorgegangen.
Ja, sie wussten das ja schon. Sie haben das vielleicht nicht verstanden, das Gesamtkonzept. Genau. Aber sie wussten, es gibt eine bestimmte Art Schmerz. Dagegen gibt es eine bestimmte Art Mittel. Das ist ja erstmal, würde ich sagen, von dem, was man als Patient möchte, ist das ja optimal.
Und von dem, was wir heute als Ärzte tun, ja nicht so weit entfernt.
Nicht weit
entfernt.
Also
zumindest manchmal nicht so weit entfernt.
Aber was war das für ein Medikament damals? War das eine Pflanze, die am Ufer des Nils wuchs? Ibuprofenus? Nein.
Genau, der Name Ibuprofen leitet sich ja von dem altägyptischen Wort aus der zweiten Dynastie damals, genau, unter Pharao Dingenskirchen wurde das zum ersten Mal. Nein, es gab sie tatsächlich. Also es gab aus Erfahrung heraus, gab es Medikamente, bei denen man wusste, dass sie genau gegen diese Art von Schmerzen wirken. Mhm. Die nutzte man bis vor relativ kurzer Zeit sogar noch, ich glaube aber heute ausdrücklich nicht mehr, Colchicin. Und das wissen wir aus Papyri, die wir gefunden haben. Und da wird eben genau diese
Pflanze. Also wir heißt die Menschheit, nicht jetzt ihr in Castrop-Rauxel.
Nee, nicht ausschließlich wir in Castrop-Rauxel. Die Menschheit als solche hat das gefunden. Wir Wissenschaftler haben das gefunden.
Ah, okay.
Und in dem Fall archäologische Wissenschaftler. Und die wussten zwar nicht, warum genau diese Pflanze diese Wirkung hat, aber sie wussten, dass genau diese Pflanze diese Wirkung hat.
Diese Pflanze muss ja irgendwie schon, sagen wir mal, im Medizinschränkchen unterwegs gewesen sein. Sonst hätte man sie ja bei Gicht wahrscheinlich gar nicht ausprobiert.
Wahrscheinlich. Oder? Aber wahrscheinlich hat man einfach alles ausprobiert, was man hatte. Das hat man bis vor kurzem ja immer noch gemacht.
Ich hatte ganz kurz das Gefühl, du sagst, das machen wir eigentlich immer noch.
Nein, wir machen es ja nicht mehr ganz immer noch. Also mittlerweile forschen wir schon ein bisschen gezielter. Aber es ist eigentlich schon so, dass wir ganz viele Wirkstoffe einfach ausprobieren. Und dann kommen ja manchmal Effekte, die wir gar nicht erwarten. Und das halten wir dann unterm Tisch. Also Viagra wäre ja niemals erfunden worden, wenn man nach einem Mittel gegen Impotenz gesucht hätte. Nein, man hat nach einem Mittel gegen Bluthochdruck, glaube ich, gesucht und eine Nebenwirkung entdeckt.
Also jetzt nicht, dass ich es wüsste, aber du hast einen schönen Begriff gesagt, Colchicin. Ich habe eine schöne Suchmaschine, Google. Weißt du, wo Colchicin drin vorkommt?
Ja, Colchicea heißt, glaube ich. Nein, ich weiß es natürlich überhaupt nicht.
Nee, es heißt Colchicum autumnale und ist die Herbstzeitlose. Da drin befindet sich dieser Wirkstoff.
Und ich möchte betonen, dass Daniel das tatsächlich alles aus seinem Gedächtnis herausholt.
Ja, natürlich.
Und dass er jetzt immer ein wenig zur Seite guckt, wenn er solche Dinge sagt, ist eben einfach Zufall, weil er seitlich sich besser konzentrieren kann.
Genau, und hat nichts damit zu tun, dass ich es, wie ich eben schon gerade gesagt habe, gegoogelt habe. Ist völlig richtig. Also ich lese es und für eine Sekunde habe ich es dann auch im Gedächtnis und daraus zitiere ich dann.
Interessant wäre aber die Frage, ob die damals schon den Zusammenhang erkannten zwischen Gicht und sozusagen dem königlichen Lebens- und Essensstil. Das weiß ich aber nicht.
Nee, doch, das war ganz klar. Ich weiß genau, wie das war damals. Da kam der Weise, der sozusagen richtige Mediziner gab es ja nicht, aber sozusagen.
Moment, doch. Also,
nein, ich meine richtige Mediziner, Neurologen. Ich damit. Also da kam der Leibarzt des Pharao, kam dann dahin und hat dem Pharao gefragt, wie wär's? Bisschen einschränken mit der Ernährung oder lieber Herbstzeitlose? Und da hat er gesagt, nee, Herbstzeitlose. Hat er gar nicht lange überlegt.
Gar nicht überlegen müssen.
Nee.
Genau, so muss man sich das vorstellen und 5000 Jahre später war das in Tübingen in meiner WG genauso. Die Entscheidung fällt leicht.
Eben. Ich kann dir auch sagen, es ist ein toxisches Alkaloid der Herbstzeitlosen, dieses Colchicin, und ein sogenanntes Spindelgift sowie ein Metaphaseninhibitor. Das alles sagt mir nichts, aber es klingt klug, ne?
Nicht wahr? Und nachdem ich ja eben schon zugegeben habe, dass ich einige Lücken im Wissen habe oder dass die Medizin einige Lücken im Wissen hat, zum Beispiel die Frage, warum ausgerechnet die Großzehe betroffen ist und nicht die Halswirbelsäule oder sowas. Da werfe ich dann noch zwei weitere Dinge rein. Erstens, wir wissen, dass Männer 20-mal häufiger betroffen sind als Frauen. Warum? Es kann nicht nur am Fleischkonsum liegen.
Doch, kann
wahrscheinlich es. Hat es Wahrscheinlich hat es eine genetische Komponente. Ich weiß es nicht und ich glaube, man weiß es nicht. Das zweite ist noch, es gibt wirklich einen deutlichen messbaren Zusammenhang zwischen einem hohen Body Mass Index, also vulgärer gesprochen, dickere Menschen haben sehr viel häufiger Gicht als dünnere Menschen es haben. Das wiederum hat vermutlich einfach mit der Ernährung zusammen und dann eben
auch. Könnte auch eine Korrelation sein, ne?
Es könnte eine Korrelation sein, ja, genau. Aber diese Dinge, warum Männer häufiger als Frauen? Keine Ahnung.
Also jetzt haben wir ja aber was Schönes mit diesem Kolchizin und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht mehr eingesetzt, weil es ja eigentlich eben ein Gift ist. Also in diesem Fall gilt der alte Spruch, die Dosis macht das Gift. Mhm. Ja. Und ich habe ganz nebenbei aus meinem Gedächtnis beim Googlen, habe ich eine Information, wie viel, weil Herbstzeitlose auch gefährlich ist für Pferde, wie viel Herbstzeitlose Pferde essen müssen für eine tödliche Dosis. Und jetzt schätz mal.
Also Angabe in Kilogramm.
Gramm oder Kilo?
Naja, ich meine, wenn du so fragst, dann deutet sich ja an, dass es möglicherweise, und wenn du bei Pferden fragst, dann würde man intuitiv würde man sagen, ja, großes Tier, Pflanzen sind nicht so konzentriert, würde man große Mengen, das Gegenteil wird in diesem Fall der Fall sein, also 50 Gramm.
Also 50 Gramm reichen für eine Vergiftung aus, aber nicht für den Tod und übrigens, das ist auch interessant, man achtet darauf, dass es eben deutlich weniger als 50 Gramm sind, im Heu zum Beispiel, ja, nein, aber für eine tödliche Dosis braucht man 1,2 bis 3 Kilo frisches Pflanzenmaterial pro Pferd.
Ja. Ja, wobei ich denken würde, es ist trotzdem nicht übermäßig viel.
Nee.
Also man hätte sich auch deutlich mehr vorstellen können.
Ja.
Aber interessant ist die Tatsache, dass Gicht nicht nur keine Zivilisationskrankheit ist, sondern eben schon seit vielen tausend Jahren existiert, ist zweitens die Tatsache, dass es Gicht auch bei Tieren gibt, bei vielen Tieren, und dass es sogar möglich war, in Dinosaurierknochen Gicht nachzuweisen. Also die Krankheit ist schon wirklich, wirklich alt.
Das ist natürlich eine Sache, wenn es Gicht bei Tieren gibt, dann gibt es also wahrscheinlich auch Gicht bei Pferden, oder?
Ja, da Pferde Tiere sind, spricht sehr viel dafür. Also halte ich es zumindest für möglich.
Es ist dann eine sollte Frage, man ihn also ja, in ganz geringen Mengen herbstzeitlos.
Halt. Es ist eine Frage der Ernährung. Es ist theoretisch denkbar,
ja,
dass Pflanzenfresser vielleicht selten oder vielleicht sogar gar nicht von Gicht betroffen sind, weil sie Pflanzenfresser sind. Das weiß ich nicht. Ein Dinosaurier, ich weiß jetzt natürlich nicht, welche Dinosaurier gemeint waren, kann ja Pflanzen- oder Fleischfresser gewesen sein, die Betroffenen. Keine Ahnung, welche Dinosaurier betroffen waren. Es wäre eine interessante Frage, ob Gicht tatsächlich eine reine Fleischfresserkrankheit ist. Kriege ich raus, kann ich beim nächsten Mal sagen. Aber heute noch nicht.
Was ich sagen kann, was mir auch natürlich aus dem Gedächtnis beim Googlen aufgestoßen ist, Gicht war eine der Krankheiten der Hohenzollern. Wahrscheinlich wegen viel Inzucht und so weiter. Die andere war Wassersucht.
Warum Wassersucht?
Waren einfach Diagnosen, die immer wieder Erwähnung finden bei den Hohenzollern.
Was ist Wassersucht? Wassersucht ist doch, wenn du Wasser im Bauch hast.
Das ist eine
und das wiederum könnte eine Folge von zum Beispiel Leberzirrhose sein, die wiederum eine Folge von Alkoholkonsum gewesen sein könnte.
Also entschuldige bitte. Ich bin ja nicht der medizinische Experte. Ich
google nur.
Ich bin froh, dass ich so weit gekommen bin.
Du hast das in den Ring geworfen. Jetzt,
ja, ich habe es gelesen.
Jetzt trag's auch wieder raus.
Gar nichts trage ich hinaus. Frag die Hohenzollern, die haben's ja.
Genau, immer noch.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.